Hier ist auch nett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lieber Arne. Wie geht's dir?
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Mir geht's hervorragend. Ich bin sehr erholt. Ich war nämlich im Urlaub und ich freue mich auf meinen nächsten kommenden Urlaub Ende des Monats. Ein schönes Leben mit so viel Urlaub. Wie geht's denn dir so ohne Urlaub?
Ja, ohne Urlaub ist ganz schön schlimm. Also, du kennst das ja. Ich bin immer nur im Stress. Mir geht's ganz gut. Ich bin gestern in New York angekommen. Deswegen gibt es hier so ein paar Nebengeräusche wahrscheinlich im Hintergrund. Aber das soll man nicht stören, ne?
Bist du draußen oder wo kommen die Geräusche her?
Nee, ich bin drin. Ich bin in meinem Airbnb in Brooklyn. Das ist aber an so einer vielbefahrenen Straße. Und jetzt gerade fährt die U-Bahn unten drunter durch. Die hört man nämlich, die kann man im Gebäude spüren. Das vibriert alles ein bisschen und dann hat so ein kleines Grummeln. Ich weiß nicht, also hört man wahrscheinlich nicht auf der Spur hier. Aber es ist ganz lustig. Also ich kriege ja halt quasi jede U-Bahn-Abfahrt mit.
Airbnb, was zahlst du da für eine Nacht, wenn ich fragen darf?
Kann ich nicht sagen. Ich bezahle für eine Woche 500 oder 600 Dollar, glaube ich.
Ich hätte es teurer erwartet.
Es ist schon relativ weit außen. Das ist irgendwie 4th Avenue in Brooklyn und dann ungefähr bei der 50. Straße. Also das ist, ich brauche so eine Dreiviertelstunde, bis ich in Manhattan bin.
Okay. 50. Ja, okay, das ist natürlich schon eine Ecke.
Ja. Ist aber kein Problem. Also das ist, ich gucke gerade, was es kostet. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ungefähr, keine Ahnung, 600 Euro für eine gute Woche. Das war halt, ja. Das ist so das, was Hostels auch gekostet haben, aber dann im Mehrbettzimmer in Manhattan. Und dann habe ich gedacht, nee, dann nimmst du lieber ein bisschen Fahrzeit in Kauf und hast halt dein eigenes Zimmer. Und das ist ganz cool. Also ich habe ein Schlafzimmer, habe hier so einen kleinen Flur, wo ich jetzt gerade drin sitze, wo halt ein kleiner Schreibtisch drin ist. Oder ein Tisch mit einer Kaffeemaschine und eine Dusche und Toilette. Also das ist jetzt nichts, ich habe jetzt keine Küche oder sowas hier. Aber die brauche ich halt auch nicht. Da gibt es halt überall irgendwo Sachen, wo man sich was zu essen holen kann. Ja. Ja, gestern war ich in der East River Bar. Die ist in...
Zum Fußball gucken, ha?
Williamsburg, genau. Da gucken die East River Pirates, der New Yorker St. Pauli Fanclub, immer Fußballspiele im Nachhinein. Also sie gucken die nach, die Aufzeichnung. Da war ich. Das war ganz cool. Meine Zeit. Und da habe ich den Nicht-Du getroffen, von Twitter kennt man den vielleicht, der auch gerade in New York ist, als Urlaub. Und ja, irgendwann habe ich gesagt, hey, komm doch vorbei, ich bin gerade in der Bar, es geht noch 45 Minuten. Und dann ist er hergekommen und dann haben wir noch ein paar Bierchen getrunken. Und ja, war sehr, sehr nett.
Sehr schön. Schönen Gruß an dieser Stelle.
Genau. Und hier bin ich, wie gesagt, ich bin ungefähr eine Woche hier bis zum 28. Heute ist der 20. 28. Und dann werde ich auf ein Segelschiff gehen und
ja, geil,
nach Bermuda segeln.
Ich weiß auch warum.
Warum?
Weil du nämlich gar keine Lust auf eine Halloween-Party hast und deswegen fliehst du sogar auf ein Segelschiff.
Ganz genau, das ist der Grund. Nee, Freunde von mir, die fahren halt mit dem Segelboot gerade um die Welt und sind gerade von Kanada gekommen, über Boston jetzt in New York angekommen, tatsächlich genauso wie ich gestern angekommen. Und die fahren halt nach Bermuda und dann habe ich gesagt, hey, komm ich mit. Und danach haben sie dann gesagt, ja, hier, danach wollen wir noch die Überfahrt machen in die Karibik. Das ist aber auch so eine lange Strecke. Also die Strecke nach Bermuda ist halt sehr viel über Wasser, ohne dass da irgendwo was ist, wo man Zwischenhalt machen kann. Da ist halt nicht viel, ne? Und deswegen braucht man eigentlich auch drei Leute, wenn man das angenehm sicher machen möchte. Dann kann nämlich einer, der halt fährt, einer, der Ausguck hält, dass man nicht gegen den toten Wal fährt, der irgendwo rumschwimmt oder so.
Ist das eine realistische Chance?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber das, also einer hält halt Wache und guckt nur Ausschau, einer fährt und einer kann dann pennen, ne? Und haben sie mich gesagt, hey, danach wollen wir in die Karibik. Wenn du nichts vorhast, hast du nicht Lust, noch weiter mitzukommen? Weil dann müssen wir das nicht zu zweit machen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Also ich bin danach ungefähr 6 Wochen wahrscheinlich auf dem Segelboot, ohne dass ich Internet haben werde. Ja. Zwischendurch in Bermuda wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich irgendwo Internet, aber da müssen wir mal gucken, dass wir dann eine Folge irgendwie zustande kriegen. Aber versprechen kann ich nicht, wie gut das Internet da in der Mitte vom Atlantik ist, ja nicht in der Mitte von dem Atlantik, aber halt im Atlantik ist.
Du könntest ja sonst einfach so ein paar Audioschnipsel von dir aufnehmen, so Audiolog-mäßig.
Ja.
Und die dann einfach, wenn du Internet hast, schicken.
Ja, das kann ich machen. Ja, auf jeden Fall, das ist so der Plan für die nächste Zeit bis Anfang Dezember.
Mhm, cool.
Ja, ansonsten war ich ja vorher in. Ups, jetzt wollte ich einen Marker setzen, aber das geht gerade nicht. Warte mal. So. Ich war ja vorher in Korea.
Ja.
Da, von da aus bin ich ja weitergefahren, aber ich habe eine Sache vergessen, glaube ich, zu erzählen aus Korea, was ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, wird dich, glaube ich, interessieren. Ich habe Mario Kart VR gespielt. Das war Mario Kart Arcade Grand Prix VR.
Das heißt, du bist in diesem Kart, während du spielst, quasi.
Genau.
Crazy.
Aber das ist halt, erstmal ist es halt nicht das Mario Kart, was man kennt. Und es ist auch nicht das Mario Kart Grand Prix, was man eventuell aus einer Arcade kennt, sondern
okay.
Also es gibt halt 4 Charaktere. Man kann sich nicht aussuchen, welcher Charakter man ist. Also aussuchen nur, indem man sich hinsetzt auf den richtigen Platz, weil es gab halt 4 von diesen Sesseln mit Lenkrädern. Und ich saß halt auf dem Yoshi-Platz. Aber da gab es Yoshi, Prinzessin, keine Ahnung, es gab kein Mario. Dann kann man sich nicht aussuchen, welchen Track man fährt, sondern es gibt nur einen Track, der aber ein Mix ist aus, ich glaube, 4 anderen Tracks. Und zwar wird dann irgendwann übergeblendet, dann blendet das ganze Bildschirm in weiß und dann kommt der nächste Track. Man fährt halt einfach weiter. Das war sehr seltsam. Und bei Mario Kart gibt es ja immer diese Fragezeichen, entweder über die man rüberfährt oder diese Blöcke, die man reinfährt, damit man irgendwie dann einen Panzer bekommt. Gab es auch nicht. Mhm. Sondern es gab so Luftballons, die da in der Luft schwebten, wo dann Sachen dran hingen. Da gab es die Banane, ich glaube einen Panzer und einen Hammer, mit dem man Leute schlagen kann. Da musste man halt so die Hand raushalten und versuchen, aus der Luft zu greifen. Und dann musste man das auch in der Hand behalten. Also man durfte nicht wieder ans Lenkrad fassen. Und man konnte dann das Ding werfen, entweder nach vorne oder die Banane nach hinten. Oder man konnte halt mit diesem Hammer dann Leute hauen, die neben einem sind. War eigentlich ganz lustig. Ja.
Hattest du einen Controller in der Hand?
Nee. Ich hatte ein Lenkrad in der Hand. Und ich hatte so VR, also so Dinge an der Hand, der dann erkannt hat, wo meine Hand ist. Also das.
Ah ja, okay. Ne? Mhm.
Dann konnte ich halt auf der VR-Brille konnte ich meine Hand, also kann ich halt diesen Handschuh sehen, also meine Hand sehen, mit der ich dann Sachen, mit dem ich dann Sachen greifen konnte.
Ach, witzig.
Ja, das war ein bisschen seltsam. Aber ja.
Ich habe ja so echte VR-Geschichten habe ich noch nie erlebt im Grunde. Das Einzige, was ich von VR kenne, ist das von Nintendo Labo. Das ist qualitativ eher mäßig.
Aber da gibt es also auch Mario Kart, ne? Kannst auch Mario Kart spielen?
In VR weiß ich gar nicht.
Ich glaube, da gab es
ein Update. Du kannst das mit den ganzen Fahrzeugteilen kannst du Mario Kart spielen. Das weiß ich. In VR bin ich mir nicht sicher.
Okay. Ich wusste nur, dass da irgendwie ein Update gab für Mario Kart, aber vielleicht war das genau das.
Wenn ja, habe ich es noch nicht gemacht.
Ja. Ja, und nach Korea war ich dann in Palau.
In Palau, richtig. Da hast du immer erzählt, dass es total schlechtes Wetter ist mit Gewitter und so.
Genau. Also ich hab vorher die Woche geguckt, Wettervorhersage geguckt und es stand halt jeden Tag Gewitter. Ne? Und es war halt kein Gewitter. Irgendwie einmal abends hat es geregnet, aber es war halt immer blauer Sonnenschein. blauer Himmel mit so ein paar kleinen Wolken am Himmel, aber jetzt nicht, gar nicht Gewitter. Deswegen, ich habe jeden Tag ein Bild gepostet, schon wieder Gewitter, und dann hat man im Hintergrund halt den blauen Himmel gesehen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, da war ich tauchen, das war ganz cool. Palau ist ja eine Insel oder eine Inselgruppe, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber tatsächlich mit Deutschland sehr verwoben ist.
Durch was?
Und zwar, Palau war mal eine, wurde von den Spaniern quasi, ich will nicht sagen erobert, aber die sind da halt hingefahren und haben das quasi annektiert oder haben da so eine Kolonie draus gemacht. Und dann hat irgendeine Firma in Deutschland irgendwann mal angefangen, dort Phosphor und so abzubauen. Und dann haben die Deutschen, also Deutschland hat Spanien das dann abgekauft. Und dann war das halt eine deutsche Kolonie. Irgendwann.
Okay.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Deutschland dann das Ganze an Japan abgegeben, Palau. Dann war Zweiter Weltkrieg und da gab es halt auch sehr viele Schlachten oder da gab es halt auch Schlachten um in Palau und um Palau herum, um die Vorherrschaft im Pazifik, und zwar USA gegen Japan dort.
Ja.
Davon sieht man auch relativ viel noch auf den Inseln. Also einmal gibt es Bunker dort, die man besuchen kann, wo dann tatsächlich auch noch alte Flaschen, irgendwie Bierflaschen und sowas rumliegen von den Japanern, die halt da rumliegen seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt relativ viele Wracks, die man sich angucken kann beim Tauchen. Es gibt auf einigen Inseln gibt es auch im Dschungel sehr, sehr viele Wracks von irgendwelchen Panzern und Flugabwehrstationen und sowas noch. Dann hat die USA das Ganze übernommen. Und seit 1994 ist Palau jetzt unabhängig. Aber immer noch sehr stark irgendwie mit den USA verwoben. Also die benutzen das US-Postsystem, die benutzen den US-Dollar als Währung. Die fahren auf der rechten Seite, wie halt in Deutschland und in den USA, mit ihrem Auto, haben aber Autos, die das Lenkrad auch auf der rechten Seite haben, weil sie sich, weil die halt, ist halt günstiger, Autos aus Japan zu importieren als aus den USA. Und das ist halt sehr, sehr seltsam, weil man halt quasi auf der falschen Seite sitzt im Auto. Du sitzt halt als Beifahrer sitzt du halt an der Mittelspur und als Fahrer sitzt du außen. Nicht bei allen Autos, also es gibt auch einige, die haben das Lenkrad auf der linken Seite, aber die meisten Fahrzeuge haben das auf der rechten Seite. Das fand ich sehr, sehr seltsam.
Bist du damit gefahren mit so einem lenkradigen Auto?
Nicht selber gefahren, nur halt mitgefahren, ne?
Nur. Aha.
Ich hatte da.
Wahrscheinlich schon komisch genug, ja.
Ja. Palau ist halt sehr, sehr, sehr grün. Es besteht halt aus ganz vielen kleinen, so Felseninseln, die halt aber extrem dicht bewachsen sind.
Mhm.
So, dass man halt, also die meisten Inseln kannst du halt auch gar nicht betreten, weil es halt nur Dschungel drauf. Ist ganz cool. Gibt große Fledermäuse, also irgendwelche Fledermäuse. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, auf Englisch, Fruit Bats heißen die halt auf Englisch. Haie, Mantas, ganz, ganz viel. Das ist,
cool.
Eins der ersten Shark Sanctuaries der Welt, also ein Schutzgebiet für Haie. Und man darf da auch nicht angeln und so oder nur an ganz wenigen Orten angeln. Ist ganz cool gemacht.
Ja. Ja. Ja, nicht schlecht.
Genau, da war ich tauchen und am letzten Tag vom Tauchen habe ich meine Drohne mitgenommen. Ich habe gedacht, also so ein paar Bilder musst du halt auch von oben machen, weil wirklich das Coole sieht man halt von Palau echt wirklich nur von oben, weil es halt so viele kleine verstreute Inseln sind im Meer. Ne? Und dann bin ich mit meiner Drohne ein bisschen rumgeflogen, das war auch ganz cool. Dann wollte ich sie landen. Also wir haben mit dem Schiff in so einer Bucht gestanden zur Mittagspause und ich bin halt vom Dach gestartet und wollte halt auch wieder drauf landen. Wollte dann noch ein letztes Foto machen von dem Schiff und uns drauf. Und auf einmal hatte ich die Drohne positioniert und auf einmal fing sie so an wegzudriften. Und ich konnte, sie hat noch auf meine Fernsteuerung teilweise reagiert. Also ich konnte sie drehen und so. Aber sie ist halt immer in die gleiche Richtung gedriftet, auch wenn ich sie weggedreht habe. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn sie irgendwie komisch reagiert, fliegt sie halt immer von sich aus gesehen immer nach links. Aber es ist nicht, sie ist halt quasi immer nach Westen geflogen. Ne? Egal wie ich sie gedreht habe, immer in die gleiche Richtung.
Ja, okay.
Ist dann gegen eine von diesen dicht besiedelten Inseln geflogen, gegen die Bäume und ins Wasser gefallen.
Ah, fies.
Ja, und jetzt habe ich die hier, also dann haben wir sie, wir konnten sie retten, abspülen mit klarem Wasser, weil das Salzwasser ist halt extrem giftig. Jetzt habe ich eine Packung Reis gekauft, habe die jetzt in Reis eingetütet. Das soll so ein bisschen die Feuchtigkeit rausziehen, falls irgendwo Feuchtigkeit drin ist. Und jetzt werde ich die gleich irgendwo zu so einem Drohnenreparaturdienst bringen. Und mal gucken, ob die dann noch was machen können. Also ich habe die noch nicht wieder angemacht. Also vielleicht funktioniert sie, ich habe keine Ahnung. Aber die sollen die mal aufmachen, sollen sich mal das Board angucken und dann mal einschalten und mal gucken, ob es funktioniert oder nicht.
Ja. Viel Glück.
Ja, danke.
Was kostet eine Drohne? Ich habe im Flughafen eine gesehen, die kostete 1500 Euro.
Ja, die kleine, die ich habe die Mavic Air. Das große Paket, was ich gekauft habe mit Fernbedienung und einer Tasche und allem drum und dran, hat, glaube ich, 800 Euro gekostet. Wenn ich, glaube ich, nur die Drohne selber kaufe, vielleicht 500 Euro.
Okay. Ja, ist trotzdem viel Geld.
Ja, vor allen Dingen viel ungeplantes Geld, ne, was man halt auch hätte anders ausgeben können. Ja, das ist gerade so der Standpunkt, was die Drohne angeht. Dann war ich letzte Woche in Washington. Also ich bin dann von Palau aus über Korea, Japan nach Washington geflogen. Warst du schon mal in Washington?
Nein, ich war überhaupt nur in Kalifornien und ein bisschen drumherum in den USA.
Okay. Also ich habe dort gewohnt in Arlington. Das ist also quasi so ein Vorort von Washington. Ich bin da irgendwie einmal nach Washington reingelaufen. Das hat eine gute Stunde gedauert, also schön spazieren zu gehen. Also es ist jetzt nicht zu weit weg, irgendwie 10 Kilometer vielleicht. 10 Kilometer hätte länger gedauert. Egal. Auf jeden Fall gibt es dort den Arlington Cemetery. Den kennt man vielleicht aus vielen Filmen, diesen Soldatenfriedhof, wo diese ganzen vielen kleinen gleichen weißen Grabsteine sind. Und das Grab von John F. Kennedy und sowas. Da war ich. Also bin ich rübergelaufen. Das war also der kürzeste Weg für mich. War ganz interessant. Und dann Smithsonian Institution gibt es dort in der Mitte von Washington. Also in der Mitte
von Washington. Ist das nicht auch so ein Museum?
Nein, das ist, keine Ahnung, 10 Museen oder so. In der Mitte von Washington hast du da einen großen Park. Du hast dieses Memorial mit diesem langen Pfeiler. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Auf der anderen Seite ist dann der Congress.
Washington Monument,
ja. Lincoln Monument, Washington Monument und dann so ein langer Park und dann ist der Congress und in der Mitte geht nochmal so ein Park hoch, da ist dann das Weiße Haus. Ja. Und an diesem Park auf beiden Seiten sind ganz, 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 ganz viele Museen. Und die meisten gehören davon zu dem Smithsonian Institution. Und da war ich in 4 dieser Museen drin. Ich war einmal im National Air and Space Museum. Das ist ganz cool, da findet man, da sind halt ein Modell vom Hubble-Teleskop, also, und Modell heißt Engineering Model, also in Lebensgröße, ein echtes Hubble-Teleskop. Dann ist ein Lunar Lander ist da, ist auch ein Modell, hätte der Nachfolger werden sollen von dem ursprünglichen Lunar Lander, ist aber dann doch nie geflogen, aber halt so ein Lunar Lander, Mondlandefähre. Eine V2-Rakete ist da, da ist der von den Wright-Brüdern, der Gleiter ist da, mit dem sie das erste Mal geflogen sind. Und der Raumanzug von Neil Armstrong, der Original, Der wurde, der war ja in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Es ist ja so seltsam, dass sie der, dass er da ist, dass sie den nicht in der Atmosphäre verbrannt haben oder auf dem Mond gelassen haben. Weil für die Rückkehr brauchen sie ihn ja eigentlich nicht und es war ja eigentlich nur zusätzliches Gewicht. Aber sie haben ihn mitgebracht damals und der war wohl in sehr, sehr schlechten Zustand. Da gab es mal eine, so ein Crowdfunding, den wieder herzurichten und deswegen ist er da halt jetzt in dem Museum.
Ah, okay.
Das war ganz cool.
Die Nacht im Museum Filme, einer von denen spielt da auch. Ich glaube, der zweite.
Ah, cool. Ja, die habe ich nicht gesehen.
Das lohnt sich mal zu gucken, die sind ganz witzig. Da wird auch lernt man da so ein bisschen was über Emilia Earhart zum Beispiel, die spielt nämlich mit.
Okay.
Und da die wird, erste Pilotin Transatlantikflug.
Ja, da wird sehr viel gerade umgebaut, also der ganze Teil mit den Flugzeugen war quasi gesperrt gerade.
Mhm, okay.
Also, oder es waren halt sehr, sehr wenig Flugzeuge dort. Weil, also Baustelle. Dann war ich im National Museum of Natural History, heißt es, glaube ich. Wo halt Dinosaurier-Skelette und sowas da sind. Also alles, was quasi von der Erde kommt. Das war auch sehr, sehr interessant. Also vor allen Dingen auch irgendwie ein Modell von einem Blauwal war da und ja. Viele, viele Sachen. Ich glaube, ich habe in dem Museum einen Fehler entdeckt, weil da war eine Sonderausstellung zu dem Narwal. Das ist ja der mit dem Horn quasi. Mhm. Und da stand drin, das war so ein Vergleich mit anderen Walen, unter anderem mit dem Orca. Aber der Orca ist kein Wal, der Orca ist ein Delfin. Der wurde dort aber als Wal bezeichnet.
Ja, okay.
Ich glaube, das
kann man machen.
Ich glaube, den Fehler habe ich da im Museum entdeckt. Ist jetzt natürlich auch nur eine Kleinigkeit. Also der wird ja umgangssprachlich als Wal bezeichnet und deswegen ist es vielleicht okay, dass man den da hat. Es ist aber ein Delfin. Ein großer Delfin. Wo war ich noch? Ich war im National Museum of African American History and Culture. Das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Museum. Es ist sechsstöckig, davon sind drei Stockwerke unter der Erde.
Aha.
Unter der Erde ist es auch sehr, sehr dunkel. Und also auch das Museum ist sehr, sehr dunkel gehalten, die Wände sind dunkel und so. Und es beschäftigt sich halt mit der unter der Erde hauptsächlich mit der Sklaverei und den politischen Verfolgungen und so der schwarzen oder afroamerikanischen Bevölkerung. Und halt von unten nach oben geht es halt so historisch lang. Also es fängt irgendwie 1400 an und endet mit Barack Obama.
Okay.
Und Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk durch. Es ist sehr, sehr interessant. Ein bisschen sehr bedrückend. Je höher du kommst, desto heller wird das ja auch wieder. Da wird es dann wieder ein bisschen ja, weniger bedrückend. Es war sehr, sehr, sehr voll. Deswegen, ich mag das nicht, wenn da zu viele Menschenmassen sind. Deswegen war ich da jetzt nicht so lang und habe mir eigentlich alles so, so sehr detailliert angeguckt. Die haben auch, es ist ja eine extrem lange Geschichte und auch sehr viele persönliche Schicksale werden da detailliert beschrieben. Das kann man sich gar nicht alles an einem Tag wahrscheinlich angucken. Deswegen, ich bin halt so von Spot zu Spot, habe mir so ein paar Sachen angeguckt, aber bei Weitem nicht alles. Die oberen drei Stockwerke beschäftigen sich dann sehr mit der Kunst und Musik und so. Da war halt Michael Jackson, Run DMC, Snoop Dogg und alle möglichen Sachen ausgestellt und so die DJ-Kultur und sowas. Das war ganz cool.
Ja, spannend.
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war ich noch im National Museum of American History. Da ging es viel um Firmen, um Erfindungen und sowas. Also Apple I, Apple II Computer waren da drin und dann ja, solche Sachen.
Ist der Apple I nicht nur so eine Platine?
Ja.
Ha. Cool.
Genau. Ja, und es gab kostenloses Eis in dem Park.
Warum gab es da kostenloses Eis?
Weil das Eis $5 kostet und ich dem Mann einen 20-Dollar-Schein gegeben habe und er hat gesagt, er kann nicht wechseln, ich soll einfach gehen mit dem Eis und hat mir einen schönen Tag gewünscht.
Nicht schlecht.
Ja, er hatte das war so ein Soft-Eis und er hatte das halt schon fertig und dann $5, ich habe ihm 20 gegeben, kann ich nicht wechseln, hier, hab einen schönen Tag. Dann gab es kostenloses Eis.
Ja, witzig, das erinnert mich an mein Erlebnis in München. Da bin ich nämlich eine kurze Strecke mit dem Bus gefahren und wollte das bezahlen und man kann in München offensichtlich nicht beim Fahrrad zahlen wie in Hamburg. Mhm. Und dann hat er mich halt umsonst mitgenommen und auf der Rücktour genau das Gleiche. So, haben wir beide Male gesagt, so, wir würden jetzt gerne die Fahrt bezahlen. Also, wie? Nee, komm, fahrt einfach so mit.
Ja, ich bin in Washington mit dem Bus gefahren. Kostet eine Busfahrt $2. Man kann in bar bezahlen beim Fahrer. Es geht in so eine Maschine rein. Mhm. Und die gibt aber kein Wechselgeld. Und wenn man da $5 reinschiebt, dann gibt es kein Wechselgeld. Was man machen kann, okay, ist, man kann sich so eine Metro-Karte kaufen. Das habe ich dann hinterher auch gemacht am zweiten Tag. Und da ist eine Nummer drauf, die kann man anrufen. Dann kann man denen erzählen, hier, ich bin mit dem und dem, mit der Busnummer gefahren. Um die und die Uhrzeit habe ich $5 bezahlt. Ich hätte gerne $3 zurück. Und die buchen das dann auf deine Metro-Karte rauf. Das dauert aber einen Tag. Und da war ich dann weg aus Washington. Also.
Okay. Das läuft in Hamburg genauso übrigens. Also wenn du in Hamburg in einen Bus einsteigen willst und nur einen 50er hast und der das nicht rausgeben will oder kann, dann kannst du dem den auch trotzdem geben und dann kannst du dir dein Geld am nächsten Tag oder so vom HVV wiederholen. Okay. Also das Wechselgeld. Das habe ich einmal nicht gewusst und der Busfahrer auch nicht. Eigentlich sollte das immer so laufen. Und dann hat er mich einfach nicht mitgenommen. Ne? Ich hatte genug Geld dabei, es war alles korrekt so und dann meinte er, nee, ich kann nicht wechseln, du musst einfach jetzt gehen. Und ich hab nur deswegen bar zahlen müssen, übrigens, weil die scheiß App von HVV nicht funktioniert hat.
Ja, scheiße.
Ja, das war echt voll daneben
alles. Da war dann der in München offensichtlich kulanter.
Ja. Ja, richtig.
Ich würde als Busfahrer würde ich halt auch sagen, ja, komm halt mit.
Nee, die werden aber in Hamburg dafür belangt. Wenn sie jemanden dabei haben und kontrolliert werden, dann ist der Busfahrer schuld. So.
Okay.
Ja. Das ist ziemlich, ziemlich assig. Deswegen, also das funktioniert halt, das fährt keiner mit, ohne zu bezahlen, so. Weil der Busfahrer das halt sonst auf seine Kappe nimmt und das ist halt nicht cool.
Ja. Du warst auch im Urlaub, ne?
Genau, richtig. Ich war auf Mallorca und da bin ich nämlich über München hingereist, deswegen auch diese München-Geschichte. Mhm. Das war ein ganz spannender Urlaub. All Inclusive Hotel. Wir haben den Urlaub tatsächlich zweimal gebucht. Also wir Kleinfamilie, meine Frau und die zwei Kinder, sind da hingefahren und hatten zuerst bei Thomas Cook unseren Urlaub gebucht, also bei, wie heißt der Laden? Neckermann. Ja. Und die sind aber dann pleite gegangen worden. Und haben wir das Geld, wahrscheinlich kriegen wir es nicht wieder. Und dann haben wir einfach den Urlaub quasi nochmal gebucht, jetzt ein anderes Hotel, so, aber wieder All-Inclusive, wieder Mallorca. Und zwar über Condor, weil Condor ist zwar auch eine Thomas Cook-Tochter, aber die hat ja irgendwelche Gelder von der Bundesregierung gekriegt.
Habt ihr das mit der Kreditkarte bezahlt?
Weil ja, mit American Express.
Dann könnt ihr das Geld eventuell zurückbekommen über die Kreditkarte.
Richtig. Wir arbeiten da auch dran, aber wir wissen nicht, ob das tatsächlich durchgeht. Okay. Also wir haben es sofort, als wir wussten, dass es nichts wird mit dem Urlaub, weil Neckermann einfach pleite gemeldet wurde, haben wir das sofort beantragt. Und dieser Antrag ist bei uns noch gestattet worden und ein paar Stunden später nicht mehr, weil dann haben halt mehrere Leute das gemerkt und dann hat American Express gemerkt, dass sie das Geld wahrscheinlich auch nicht wiederkriegen und deswegen haben sie das dann nicht mehr durchgehen lassen. Also es kann sein, dass wir als einige von wenigen Glück haben.
Ja.
Und die erste Reise, die wir gebucht hätten, die wäre über Köln gegangen. Diese hier, die wir gemacht haben, die ging über München. Das heißt, wir sind mit der Bahn nach München gefahren und von da aus losgeflogen nach Mallorca. Ich war beim Fliegen sehr überrascht, dass die Flugzeit so kurz ist. Aber kein Wunder, weil, ja.
Kleine Sache dazu, Bahn. Da war wahrscheinlich das Bahnticket war mit drin, ne? Musstest du nicht extra kaufen. Für die Leute.
Ja, genau. Zug zum Flug. Ja.
Genau. Für die Leute, die Kinder haben, das hat der Tobi, der Tobi Bayer hat das heute rausgefunden oder hat das heute erzählt. Es gibt für Kinder unter 19, das gilt bis zum Tag vor dem 19. Geburtstag, glaube ich, eine Bahncard 25 für 10 Euro einmalig. Die gilt, ja. Die gilt Maximum 5 Jahre, aber für 10 Euro eine Bahncard 25 lohnt sich vielleicht. Nur so als, ja. Als Hinweis.
Ja. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Also man zahlt das einmalig und benutzt sie so oft, wie man möchte für genau. Die Zeit, die sie gilt. Ja,
genau.
Das ist ziemlich cool.
Erzähl mal da.
Genau, und dann sind wir da halt mit dem Zug nach München gefahren. Kurz hinter uns wurde in Halle ein Anschlag verübt. Ihr habt das sicher in den News alle mitgekriegt. Mittwoch der 9. war das. Und daraufhin wurden dann sämtliche Zugstrecken auch gesperrt. Und als wir dann in München angekommen waren, ohne Probleme, sind wir dann irgendwie zum Flughafen gefahren und das war alles relativ problemlos und dann sind wir durch das Gate gegangen, durch die Sicherheitskontrollen und direkt hinter uns haben die zugemacht, weil auch der Flughafen München dann einfach wegen Terroranschlags Überprüfungsmaßnahmen gesperrt worden ist und die alle nochmal durch die Kontrolle mussten, alle Leute nach uns. Deswegen flog unser Flugzeug dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später los, als es eigentlich sollte, weil die ganzen Leute alle nicht reingekommen sind. Mhm. Und sie dann quasi abwägen mussten, ob sie die Leute dann nicht mitnehmen, weil der Flug dann einfach los muss oder ob sie die ob sie den Flug dann verzögern. Ja, genau. Das war ganz angenehm. Das heißt, hinter und vor uns war dann eine Reihe frei im Flugzeug und unsere Kinder konnten dann halt niemanden stören. Das war ziemlich gut. Dann sind wir auf Mallorca gewesen. Wir waren in Alcúdia, das ist so im Norden von Mallorca. Ziemlich britische Gegend, ist schön eigentlich, all-inclusive, ein Hotel, das Hotel hieß Bellevue und ist ein riesengroßes Hotel, das sind ungefähr 14 Klötze, die jedes so groß sind wie so ein Standard-Ferienhotel und das liegt einfach daran, dass dieses Hotel offensichtlich alle Hotels drumherum geschluckt hat so und die ganzen Gebäude alle übernommen hat und dann...
Also die waren sahen auch nicht alle gleich aus, sondern die haben sich...
Waren halt genau, ja. Also so zwei, drei irgendwie immer gleich, aber der ganze, also sehr unterschiedlich dann zu den anderen auch.
Ja.
Witzig, also so ein Riesenhotel habe ich noch nie gesehen. Das war natürlich dann auch ziemlich voll beim Essen zum Beispiel. Also die waren schon darauf ausgelegt, so viele Leute dann zu betreuen. Es war auch längst nicht voll, das Hotel. Aber es war schon echt, echt riesengroß. Und wir haben auch alleine an Fußweg auf dem Hotelgelände haben wir ziemlich viel hinter uns gebracht. Mhm. Haben dann aber auch diverse Wanderungen gemacht in zur Alcúdia Altstadt zum Beispiel oder auf den nahegelegenen Berg Puig de Martí oder so hieß der. Puig de Sant Martí, glaube ich. Das war alles ganz nett und wir haben dann auch an einem Tag uns ein Auto gemietet und sind nach Porto Cristo gefahren, haben uns da die Drachenhöhlen angeguckt, die ziemlich cool sind, weil das so Tropfsteinhöhlen sind, also ziemlich feucht eigentlich und da gibt es halt eine sehr große Höhle drin und da haben sie so Konzertstühle reingebaut. Dann geht für 10 Minuten das Licht aus und dann fahren auf dem Fluss, der davor ist, so Musiker, so ein Quartett fährt dann auf so einem Boot da lang und macht so ein bisschen bekannte Klassikmusik.
Na cool.
Pachelbel und Vivaldi und so. Das war ziemlich witzig und dann anschließend kannst du selber auch nochmal mit dem Boot fahren. Das war gut. Dann haben wir noch einen Tierpark besucht und was man so macht im Urlaub. Also ein bisschen spazieren gegangen, viel gegessen, halt all-inclusive Essen ist ja immer echt öde. Ich habe das Gefühl, es gibt da jeden Tag dasselbe und ich kann mich dann immer nicht beherrschen, esse dann alles, wo ich Lust drauf habe. Das führt aber dann dazu, dass ich jeden Tag das Gefühl habe, ich habe das gleiche gestern auch schon mal alles gegessen. So.
Kenne ich.
Ja. Aber also ich bin auch froh, das waren halt nur 6 Tage, die wir da waren. Also wir sind spät abends gekommen und früh morgens dann am Mittwoch jeweils wieder abgeflogen. Und so 6 Tage geht es schon all inclusive. Viel länger würde ich das nicht aushalten.
Ja, vor allen Dingen mit Kindern ist es gut, wenn die halt jederzeit sich was zu essen holen oder was zu trinken holen können oder ein Eis holen können und sowas.
Ne? Ja, genau, genau. Das ist richtig.
Ja. Ihr wart auch...
dann sind wir zurückgereist an dem...
Ihr wart doch auch Cap Formentor, oder?
Richtig, stimmt. Als wir das Auto gemietet hatten, da sind wir auch zum Cap Formentor gefahren. Das ist der nördlichste Teil tatsächlich von Mallorca. Und da habe ich das iPhone 11 mit seinen Fotofähigkeiten tatsächlich mal sinnvoll nutzen können, weil die erfassbare Dynamik durch diese Kameralinse echt beeindruckend ist. Also was dieses Smart HDR Feature da hinkriegt. Ich habe mich halt fotografieren lassen vor der Sonne Und es sind sowohl Details in meinem schattigen Gesicht und in meinen Klamotten zu erkennen, als auch im Himmel. Also das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Bild und ich bin mir sicher, mit mehr Übungen und mehr Fähigkeiten, was Fotografie angeht, kann man da auch noch mehr rausholen aus dieser Kamera.
Ja, ja. Ich bin damals da mit dem Rennrad reingefahren zum Kap Fomentor.
Ah ja, wir haben etliche Leute überholt, die das gemacht haben.
Ja, wir sind aber ganz aus dem Süden gekommen. Nee, Entschuldigung, ganz aus dem Westen. Aber immerhin, es waren irgendwie 230 Kilometer hin und zurück.
Nicht schlecht. Ja, es war auch ziemlich voll da oben auf dem Leuchtturmplatz, wo man nicht weiterkommt.
Und es war windig, als wir da waren. War das bei euch auch so windig?
Ja, es war total windig. Also ganz oben am Kap Fomentor ist halt so ein Leuchtturm, da kann man sich dann irgendwie ausruhen, da ist so ein Café drin und so.
Und Ziegen sind
Essen
da.
Dabei, deswegen haben wir das nicht gemacht. Genau, so Bergziegen stehen da überall rum.
Ja.
Und es war super windig, wir haben uns da nicht lange aufgehalten, weil es einfach echt windig war und wir dann auch keine Lust hatten, da irgendwie durchgeblasen zu werden. Mhm. Genau, Mittwoch sind wir dann zurückgefahren, geflogen erst. Und dann waren wir in München und da haben wir dann Basti getroffen, schönen Gruß an dieser Stelle. Und mit dem habe ich dann auch dieses Buserlebnis gehabt. Mhm. Und wir waren in der Bürgerei 2 in München, in der Nähe vom Ostbahnhof. Und die ist ganz lecker. Da gibt es auch sehr coole vegane Burger. Das war der erste vegane Burger, den ich gegessen habe, der extrem cool war. Also das Patty hat mir echt gut geschmeckt. Es ist nichts im Vergleich, andersrum. Der McDonald's vegane Burger ist nichts im Vergleich zu den Dingen, die da gemacht haben. Die haben aber auch so fleischiges Zeug, also man kann da auch einfach essen gehen, wenn man auf irgendwas steht, so.
Ja, ich will hier in den USA den Impossible Burger mal probieren, der soll ja so gut sein.
Ah, ja, bring mir mal einen mit.
Nee.
Und als wir dann zurückfuhren im Zug, da haben wir gehört, dass es in Schnelsen, also ich bin tatsächlich gewarnt worden von Katwarn für meine Postleitzahl, dass es wohl eine Bombenentschärfung geben soll. Also dass eine Bombe gefunden wurde und da wusste man dann nicht so genau, was damit passiert ist. Da haben wir die ganze Fahrt über, irgendwie 6 Stunden lang haben wir gefiebert, weil Nachbarn von uns, also Nachbarn von uns mussten halt evakuiert werden. Wir waren im Warnradius und nicht im Evakuierungsradius gerade noch.
Also eine Fliegerbombe für die Leute, die das nicht wissen. Die werden in Hamburg sehr häufig gefunden, also alle paar Wochen mal. Also es ist nicht irgendwie ein Bombenanschlag gewesen.
Ja, genau. Und da ist halt irgendwie so ein alter Bauernhof in der Nähe der Autobahn und da wurde halt so eine Bombe ausgebuddelt bei irgendwelchen Autobahnarbeiten, die da auch gerade in rauen Mengen stattfinden. Und dann haben die das irgendwie versucht zu entschärfen und ich habe das auf Twitter verfolgt. Da hat die Polizei Hamburg und die Feuerwehr Hamburg haben da drüber getwittert, was ich ziemlich cool fand. Und dadurch bin ich dann halt ganz gut informiert worden. Und gerade als wir am Dammtor ausstiegen, um dann in den Bus zu steigen, der dann an dieser Bombenentschärfung hätte vorbeifahren müssen und eben die ganze Zeit vorher nicht gefahren ist, da haben sie die Bombe entschärft gekriegt und dann war alles gut. Und wir kamen auch da problemfrei nach Hause. Das heißt, wir sind an sämtlichen Katastrophen, sind wir einfach sehr
ganz,
gut dran vorbei.
Ganz knapp dran vorbeigeschlittert.
Ja, genau. War eine schöne Reise, also eine Woche in Mallorca, gerade zu dieser dunklen Jahreszeit. Wir hatten da halt 24 Grad und echt viel Sonne. Das war sehr, sehr angenehm. Kann ich empfehlen.
Ja. Ich war immer nur im Februar in Mallorca zum Rennradfahren. Ist aber auch immer ganz gut so, am Anfang des Jahres ein bisschen Sonne zu kriegen.
Ja. Ja. Ich fahre gerne im März oder im April in Urlaub, um das zu machen. Ja. Was habe ich noch gemacht? Ich war auf einer Ratsherrenbrauereiführung, gerade gestern, am Samstag. Das war ganz cool. Also, das Bier ist cool. Ich finde es immer ganz gut, so eine Brauereiführung zu machen, weil es da einfach Bier gibt und alle sich das Gefühl geben, gegenseitig, sie tun sich was Gutes, wenn sie bei dieser Führung Bier trinken. Ich meine, man könnte sich einfach irgendwie nachmittags auf die Couch setzen und 3 Bier trinken, aber es macht halt keiner. Und bei so einer Führung ist es aber irgendwie okay.
Da tut man dann auch, da tut man auch so, also wenn man so ein Bier-Sommelier wäre, so, oh ja, das schmeckt ein bisschen süßlich.
Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Also wir haben halt irgendwie Biere gekriegt und wussten nicht, was das ist. Das erste war dann ein sehr, sehr würziges Bier so und dann war das ein Zwickel. Und dann das zweite, das schmeckte nach Wasser direkt danach, weil das war nämlich ein Rotbier und das schmeckt einfach nach nicht viel, so im direkten Vergleich. Es war nicht so schlau, diese Reihenfolge zu wählen. Und dann haben wir halt einen Teil der Führung gemacht. Normalerweise ist es so, man, also bei Landgang zum Beispiel, da ist es so, man macht erst den wissenschaftlichen spannenden Teil und dann geht's ins Bier trinken. Und bei Ratsherren ist es halt genau andersrum. Da kriegst du erstmal zwei Bier, damit du dann bei der Führung auch nicht mehr so viele Fragen stellen kannst. Und dann, dann wird halt die Führung gemacht so und dann wird erklärt, wie Hopfen und Malz zusammengeschmissen werden, damit da Bier draus entsteht. Und dann gab's anschließend noch ein Bier und dann wurden wir auch entlassen. Dann haben wir im Store noch irgendwie ein paar Liter eingekauft. Angela ist dann aufs Oktoberfest gegangen. Es war ziemlich gut. Ich mag so Brauereiführungen. Es gibt 19 Brauereien in Hamburg, habe ich erfahren. Mhm. Und ich wette, man kann die alle angucken. Ich habe jetzt drei gesehen, nämlich die drei größten. Landgang ist die drittgrößte, Ratsherrn die zweitgrößte und Astra. Holsten bzw. Karlsberg ist dann eben die größte. Und zwar mit Abstand, also auch von den Örtlichkeiten. Der Ratsherrn ist ein relativ kleines Gelände, das ist direkt neben der Sternschanze, also an der Sternschanze, neben der U-Bahn-Station. Und das Holsten-Gelände ist halt um Welten größer, also es ist bestimmt 40 mal so groß oder so, also es ist überhaupt kein Vergleich. Und die sind jetzt umgezogen nach Südhamburg irgendwo, damit sie noch mehr Platz haben. Also es ist beeindruckend, was die an Produktionsmöglichkeiten haben, einfach ja. durch den Umsatz, den die produzieren.
Ist halt auch ein anderes Business. Die verkaufen das ja auch deutschlandweit und Ratsherrn ist ja auch schon groß. Da wurden ja auch von irgendjemandem ein bisschen Geld reingesteckt. Aber ja. so Landgang oder keine Ahnung, was es sonst noch so gibt, die sind halt deutlich kleiner. Die verkaufen ja
von Freude zum Beispiel.
Genau, die kriegst du ja außerhalb von Hamburg gar nicht. Wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn er nur in wirklich, wirklich wenigen Spezialbierläden.
Ja.
Und ja. Ich überlege, ob ich hier bei der Brooklyn Brewing Company eine Führung machen soll. Aber tatsächlich weiß ich auch nicht warum, weil ich habe jetzt auch schon ein paar.
Ist das Bier oder?
Ja, Bier.
Oder nur Wasser, wie?
Nee. Das Brooklyn, die sind ganz gut. Das kannst du ja auch in Deutschland kaufen, in einigen Läden. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich nötig ist.
Ich glaube, wir müssen kurz nicht reden.
Ein bisschen Stimmung einfangen, ne? Das ist hier, keine Ahnung, Feuerwehr fährt hier gleich vorbei. Ja, nee, das ist halt Großstadt hier, ne? Das ist halt nochmal ein Stückchen größer als Hamburg. Ein bisschen lauter.
Ja, in der Tat.
Ja. Mit dem iPhone 11 bist du sehr zufrieden, hast du gesagt, ne?
Mit dem iPhone 11 bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe da im Urlaub, also ich habe es auch gerade deswegen vor dem Urlaub haben wollen, um da schöne Fotos machen zu können. Und das hat sich gelohnt. Also drei Dinge fand ich in dem Urlaub ziemlich geil. Zum einen eben diese Smart HDR-Geschichte, dass ich einfach viel mehr Dynamik einfangen kann, als ich es vorher mit meinem iPhone 7 Plus konnte. Mhm. Dann die Ultra-Weitwinkel-Linse, mit der ich einfach viel besser zum Beispiel den Hotelraum, in dem wir gewohnt haben, fotografieren kann, weil das ist halt immer ein Problem gewesen, wenn du irgendwie das Innenleben von einem Raum fotografieren willst, da kannst du nicht weiter weggehen, weil da ist halt Wand hinter dir. Ja. Und mit so einer Ultraweitwinkellinse kriegst du den ganzen Raum halt trotzdem drauf. Und das ist echt schon ein ziemlicher Vorteil. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel bringen würde. Und das dritte ist eben die Nachtfotografie. Also ich habe einige sehr coole Fotos vom Mond und von Palmen und Mond gemacht und so. Das wäre halt auch sonst auch nicht gegangen. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Telefon zu kaufen.
Ja, der nicht du, den ich da gestern in der Bar getroffen habe, der hat auch das iPhone 11 Pro, glaube ich. Mhm. Der hat auch so ein paar Nachtfotos gezeigt von der Brooklyn Bridge und sowas. Und sieht super aus.
Ja, es ist auch wirklich krass, was das Telefon an Licht empfängt. Ich habe vorhin auch bei meinen Schwiegereltern im dunklen Wohnzimmer gesessen. Und habe einfach mal ein Foto gemacht, um zu gucken, wie das so aussieht. Und schon das Foto, was vor dem Machen des Fotos auf dem Bildschirm angezeigt wird, also die machen ja so eine Vorschau, das war schon erheblich heller als das, was ich in Wirklichkeit gesehen habe. Und das war echt beeindruckend. Und in dieser, in der Drachenhöhle, die war halt auch sehr spärlich belichtet. Da habe ich halt auch mit dem iPhone Fotos machen können. Da habe ich im wahren Leben die Farben nicht gesehen, die das iPhone dann fotografiert hat. Also, weil ab einer bestimmten Dunkelheit kann das Auge halt nur noch grau wahrnehmen, so Graustufen. Und also Farben sind das Erste, was verschwindet, wenn es dunkler wird. Und das iPhone kriegt das halt alles hin. Und dann hältst du halt irgendwie 3 oder 5 Sekunden dein Telefon auf eine bestimmte Stelle. Maximal 10 geht mit der Handhaltung. Also wenn du das irgendwie auf dem Stativ hast, dann gehen auch 30, aber mit Hand gehen halt nur 10. Mhm. Und die Fotos werden halt echt beeindruckend gut. Also ich glaube, dass ich da bessere Fotos gemacht habe als viele andere mit dicken Kameras, die da neben mir herliefen. Also ich bin ja sehr beeindruckt.
Vor allen Dingen gerade in so schwierigen Lichtsituationen ist das mit so dicken Kameras auch echt nicht so einfach.
Ja, das glaube ich.
Da machen die Telefone echt eine ganze Menge Magic da. Das mit so einer dicken Kamera, sicherlich, irgendwie kriegt man das auch hin. Ne? Muss halt Stativ, machst du halt 10 Fotos, schmeißt sie hinterher in
Photoshop. Ja, das durftest du eben nicht in dieser Hülle. Stativ war verboten.
Okay, dann hältst du die Kamera eben einigermaßen ruhig, machst du 10 Fotos, schmeißt sie hinterher in Photoshop rein, steckst noch eine Stunde in Fotobearbeitung, dann kriegst du auch solche Bilder. Aber mit dem iPhone hältst du halt einfach drauf.
Ja, genau.
Oder mit dem Google Pixel auch, ne? Also das ist jetzt nichts iPhone-Spezifisches, also halt mit modernen Smartphones.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja. Und ansonsten, ich habe mich noch nicht so ganz angefreundet. Das ist ja mein erstes Telefon mit Face ID statt Touch ID. Mhm. Ich habe es immer sehr genossen, mein Telefon auf dem Tisch liegen zu haben und dann mit dem Finger entsperren zu können. Das geht halt jetzt nicht mehr. Ich muss es immer in mein Gesicht drehen, ja, was mich zum Teil ganz schön nervt. Und ich muss es halt auch, wenn ich es quer halte, muss ich immer entweder meinen Kopf drehen oder das Telefon drehen, was auch ganz schön nervt. Also dieses Face ID finde ich noch nicht so gut ausgereift. Also ich glaube, dass das besser geht. Aber wer weiß. Mit dem ganzen Rest des Telefons bin ich sehr zufrieden. Also die Akku ist total gut. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und ansonsten funktioniert halt auch alles sehr gut.
Ja, sehr, sehr cool. Wir hatten ja letzte Woche nochmal, oder letzte Folge diskutiert über die 32-Bit-Geräte. Ne? Mhm. Da ist mir eingefallen, ich habe ein 32-Bit-Gerät. Ich habe noch das iPhone 5C. Das ist doch ein 32-Bit.
Benutzt du das?
Nee.
Gut.
Aber da kann ich wenigstens meine alten iPhone-Spieler, die jetzt nicht mehr laufen, weiter benutzen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, mit macOS Catalina sind auch die 32-Bit-Apps alle rausgeflogen, oder?
Das ist korrekt, ja. Da muss ich auch nochmal aussortieren und löschen. Ich habe einige Icons jetzt in meinem App-Folder, die nicht mehr funktionieren.
Ja, nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, nur ein einziges Icon gehabt und habe jetzt auch Catalina installiert und finde da manche Dinge tatsächlich sehr gut. Also die Dreiteilung von Podcasts, Musik und TV finde ich sehr gut. Mhm. Das gefällt mir sehr gut, weil ich einfach diese Musik-App, die gefällt mir gut und Podcasts benutze ich auf dem Mac sowieso nicht. Ich rechne damit, dass Overcast irgendwann eine Mac-App raushaut.
Ja,
mit dem mit diesem Umschaltdienst einfach gehen müsste, theoretisch.
Will er nicht.
Ich glaube, machen, das wird das.
Also
hat er gesagt?
Vorerst nicht.
Na gut, okay. Ich stelle mir vor, dass das nicht so viel Arbeit wäre, das tatsächlich noch umzubauen. Aber wenn er nicht will, gut, dann halt nicht. Marco Arment übrigens, der redet in ATP immer von seinen Geschichten.
Ja.
Tja, ansonsten, was gibt's sonst so Neues?
Ansonsten war ich im Kino.
Ah, was hast du gesehen?
Ich habe den Joker-Film gesehen.
Mit Joaquin Phoenix.
Genau. Ich fand den auch sehr gut. Also es gibt viele, die ihn kritisieren, diesen Film. Ich fand den aber sehr cool gemacht. Beschreibt halt so ein bisschen eine der möglichen Entstehungsgeschichten von dem Joker-Charakter aus den Batman-Filmen oder aus dem Batman-Universum.
Ist das diese Geschichte, wo er sich mit dem Messer ein Grinsen schneidet?
Nein. Ja, also es gibt tatsächlich keine richtige Entstehungsgeschichte offiziell. Und ja, das ist halt jetzt eine. Ich fand die sehr gut gemacht, aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Dann habe ich gesehen El Camino. Das ist ein Film, den
gibt's. Oh, das ist dieser Breaking Bad Film.
Genau, den gibt's auf Netflix. Er erzählt, ich finde, wenn man jetzt sagt, die Geschichte von Jesse Pinkman nach Breaking Bad, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Es hat eine sehr, sehr kurze Storyline. Er erzählt halt ein bisschen was von Jesse Pinkman, aber kann man sich angucken, ne, wenn es einen interessiert. Also für die Breaking Bad Fans ist das sicherlich ganz gut. Also mir hat's gefallen, aber wenn man es nicht guckt, ist es auch nicht so wichtig.
Okay. Ich habe nicht mal Better Call Saul gesehen.
Better Call Saul spielt ja vor Breaking Bad. Deswegen, also das muss man auch nicht gesehen haben, um El Camino zu gucken. Better Call Saul finde ich eigentlich ganz cool, die Serie.
Okay.
Dann habe ich gespielt, auf Empfehlung von unserem lieben Freund Basti, das Untitled Goose Game.
Oh, das ist gut.
Und das ist für die Switch rausgekommen. Das ist ein Spiel, ich weiß nicht, ob man das gerade Spiel nennen sollte, vielleicht auch eher ein Simulator, ein Gänsesimulator. Man ist eine Gans und man kann halt Sachen machen. Also irgendwie, es gibt verschiedene Aufgaben, die man machen muss. Also zum Beispiel muss man ein Picknick machen mit einer Picknickdecke und einer Karotte und einem Kaffee. Und da muss man sich halt die Sachen zusammensuchen. Also irgendwie, die Picknickdecke liegt da schon. Dann ist da ein Garten, wo es ein Gärtner ist. Und da musst du dem dann eine Karotte klauen, ohne dass er das merkt oder ohne dass er die wieder wegnimmt. Dann musst du dem seinen Kaffee klauen. Und dann kannst du halt Picknick machen. Und solche Aufgaben sind da. Oder dann ist so ein Markt und du musst dafür sorgen, dass jemand eine Sache, die ihm selber gehört, nochmal wieder kauft. Du musst ihm die halt wegnehmen. Also musst du zum Markt bringen, sodass die Marktfrau denkt, hey, oh, das ist ja hier runtergefallen, dann legt es auf ihr Regal und dann kommt die Person und kauft die Sache wieder. Und solche Sachen muss man halt machen. Also so ein bisschen die Leute ärgern, die dort.
Ja, volle Lotte. Also du spielst halt so eine Arschloch-Gans im Grunde. Und die schönste Beschreibung, die ich für dieses Spiel gehört habe im Splitscreen-Podcast, ist, im Grunde ist es wie Hitman. Nur, dass du deine Anschläge nicht als Profikiller planst, sondern als Gans.
Ja.
Und das finde ich auch ziemlich treffend, weil du bist halt die ganze Zeit nur dabei, die Leute zu ärgern und zu stören und zu nerven. Und die können dir halt nicht wirklich was tun, denn was sollen sie so tun? Du bist ja eine Gans. Also, ne, die können dich nicht irgendwie, also die können halt nichts machen, weil du bist halt eine Gans. Ne? Was machst du mit einer Gans? Du verscheuchst sie vielleicht.
Genau, man kann halt auch nicht verlieren. Also, man kann nicht sterben. Und wenn man, wenn einem irgendwas passiert, was halt gegen das ist, was man machen möchte. Also wenn zum Beispiel diese Karotte einem wieder weggenommen wird von dem Gärtner, dann kann man das halt hinterher wieder ausprobieren. Also der packt die Karotte wieder an seinen ursprünglichen Ort und dann kannst du halt nochmal neu versuchen. Also das ist...
Genau, richtig.
Kannst halt so rumspielen und kannst halt auch andere Sachen machen. Das ist ganz lustig. Ja, und spielt halt in so einem kleinen Dorf und halt, man kommt halt so von einer Szenerie zur anderen, also von diesem Garten, dann kommt man irgendwann zu diesem Markt und dann kommt man irgendwann in so eine Nachbarschaft, wo so zwei Leute nebeneinander wohnen und man muss halt die zum Interagieren irgendwie bringen. Ja, ist ganz lustig. Also,
ja. Ich habe das als Testmuster für das NMAC gekriegt und bin noch dabei, den Test zu schreiben.
Ja, ich habe es halt auf der Switch auch relativ schnell durchgespielt. Und dahinter, also wenn man es durchgespielt hat, gibt es noch so Zusatzaufgaben, die man halt machen kann. Ja, die habe ich aber noch nicht alle gemacht, nur so ein, zwei.
Ja.
Ja, das ist so das, was ich letzte Zeit gemacht habe.
Ich habe auch ein Testmuster gekriegt, übrigens zu Ghostbusters, dem Spiel. Das gab es 2009 auf Xbox 360 und PlayStation 3. Kennst du vielleicht?
Mhm.
Und das ist jetzt für die Switch neu rausgekommen. Und da habe ich gedacht, okay, bevor ich das spiele, ich habe es noch nicht begonnen, gucke ich mir doch die Filme nochmal an. Nämlich Ghostbusters 1, den hatte ich noch nie gesehen. Und Ghostbusters 2, den habe ich vor 20 Jahren oder so. Ne, der ist erst 21 Jahre alt, glaube ich. Vor 89.
Vor langer Zeit.
Der ist ja schon 30 Jahre alt, meine Güte. Ist ganz schön alt. Jedenfalls habe ich mir den auch nochmal angeguckt. Und den ersten Teil fand ich schon hart an der Grenze, was den Sexismus so angeht. Und die Rolle von Sigourney Weaver, der Frau in diesem Film und ihrem Gegenstück Bill Murray, Peter Venkman, das ist schon ziemlich hart, wie er sie angeht und dann geht sie darauf ein, so, also das ist so ein unfassbar schlechtes Märchen eigentlich, das fand ich ein bisschen anstrengend so, aus heutiger Sicht, der halt ohne Nostalgiebrille diesen Film gesehen hat. Aber so von der Story her und die ganzen Effekte fand ich alle okay und die Idee ist halt auch witzig genug, um den Film irgendwie gut zu finden. Den zweiten Teil fand ich dann, ja, okay, das ist halt im Grunde das gleiche nochmal, so mit ein bisschen mehr und ein bisschen was anderem. Den dritten Teil plane ich nicht zu gucken, weil der für dieses Spiel auch nicht relevant ist. Das Spiel ist nämlich quasi der geplante dritte Teil, der ist auch von Harold Ramis und von Dan Aykroyd gemacht. Also im Grunde ist es tatsächlich so die Story-Fortführung von Teil 1 und 2.
Okay.
Jedenfalls werde ich das diese Woche spielen und da in dem NMAC-Podcast nächste Woche drüber reden. Also wann kommt das dann raus? Am 30. oder so. Könnt ihr das alles nochmal nachhören, was ich zu Ghostbusters zu sagen habe. Und dann habe ich neulich noch einen Film gesehen, nach der Brauereiführung. Da habe ich gedacht, ach, dann tue ich mir doch noch so einen harmlosen Film rein. Und dann habe ich Contact gesehen mit Matthew McConaughey und Jodie Foster. Und den fand ich ziemlich gut. Also der hat mir sehr gut gefallen. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Der ist von 1998. Das muss man inzwischen dazu sagen. Und beschreibt im Grunde so den Weg zwischen Wissenschaft und Theologie. Das basiert auf einem Buch, geschrieben von Carl Sagan. Der war früher der bekannteste Populärwissenschaftler in den USA. Inzwischen hat er diese Rolle Neil deGrasse Tyson übernommen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Film. Also er erzählt eine gute Geschichte. Wenn man Matthew McConaughey in jungen Jahren und Jodie Foster in jungen Jahren irgendwie leiden mag, kann man sich den gut angucken. Ich war überrascht, wie lang der geht. Der ist irgendwie fast 3 Stunden lang. Das scheint so ein Space-Ding zu sein, weil Interstellar, auch mit Matthew McConaughey, ist ja im Grunde auch genau so 3 Stunden lang, überraschenderweise.
Mhm.
Ja, kann man sich mal gut angucken, wenn man genügend Zeit dafür aufbringen will. Und gerade in so einem leicht delirierten Zustand von mehreren Bier geht der sehr gut.
Ja, ist ja auch gut gealtert.
Ja, genau. Der ist relativ gut gealtert. Also was die Technik angeht und die grafischen Effekte, so gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Also da ist der wirklich einwandfrei gealtert im Vergleich zu Ghostbusters, wo du siehst, dass das alles so reingemalt wurde. Ja. Und es gibt halt auch so einige sehr schöne Sachen, zum Beispiel dieser exzentrische reiche Typ wird gespielt von
Donald Trump.
Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Nee.
Das war bei Kevin allein zu Hause in New York.
John Hurt. Okay. Und John Hurt mag ich auch sehr gerne sehen. Kennst du den?
Nee. Sagt mir aus dem Kopf. Also ich habe diesen Film ja auch mal gesehen, aber es ist halt schon ewig her. Deswegen sagt mir gerade gar nichts.
Ja, ich bin irgendwie so auf so einem Nostalgie-Film-Trip momentan. Ich gucke irgendwie gerne so älteres Zeug, wobei von 84 Ghostbusters 1 zu 98 halt auch schon extremer Sprung in der Filmgeschichte ist.
Ja.
Aber irgendwie habe ich da alles Mögliche verpasst und muss das einfach mal irgendwann nachholen. Das kann man halt gut mal so weggucken jetzt.
Ich will hier immer noch mal so Klassiker zu sehen, wie irgendwie Ben Hur oder Vom Winde verweht oder sowas. Habe ich auch noch nie gemacht.
Ben Hur habe ich tatsächlich mal gesehen. Der ist ganz gut.
Vielleicht soll ich es immer machen.
2001 steht noch auf meiner Liste, den ich irgendwann mal sehen muss.
Den habe ich gesehen.
Und Braveheart und.
Habe ich gesehen, die habe ich
so
gesehen.
So viele.
Waterworld. Muss man nicht sehen.
Ja. Und ich habe neulich festgestellt, dass ich den Film The Abyss von James Cameron überhaupt noch nie gesehen habe, weil ich den immer verwechselt habe mit dem Film 4.
Okay.
Und den Film 4. Also Sphäre, habe ich halt gesehen so und dachte immer, das ist derselbe Film. Da war ich jetzt ein bisschen schockiert, als ich das feststellte kürzlich. Den muss ich mir auch nochmal irgendwann angucken, der soll sehr gut sein.
Ja.
Wir machen übrigens einen neuen Podcast. Also mit wir meine ich das Firefly Cast und Minutenweise Matrix Team. Bastian Stengel-Wölfle, Alexander Hoaxmaster Waschkau und ich.
Arne Kotenberger-Rudert.
Richtig, vielen Dank. Und zwar haben wir dafür einen Twitter-Account eingerichtet, schon im April übrigens, weil so Vorbereitung für so einen Podcast dauert schon echt ganz schön lange. Und dieser Twitter-Account heißt Werketreu. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Podcast auf sich hat, dann folgt einfach diesem Twitter-Account @werkegetreu bei Twitter. Denn da werden wir zuerst verbreiten, was es für ein Projekt wird. Und wir nehmen da demnächst die Nullnummer für auf.
Okay, wann soll es so sein ungefähr? Weißt du, das wisst ihr ja schon oder ist noch
so ein bisschen? Im November wird es schon, also die Nullnummer wird schon im November kommen.
Also dieses Jahr noch?
Ja. Ja. Und dann lasst euch überraschen.
Werkgetreu, das ist ja, also so Werken, das kennt man vielleicht bei Hör mal, wer da hämmert. Der macht ja minutenweise Hör mal, wer da hämmert.
Wird nicht verraten.
Nee, schade. Schade, schade, schade. Ich bin sehr gespannt.
Ja, sei.
Ja, mal sehen, im November sollte ich wahrscheinlich auch wieder irgendwann, erst im Dezember habe ich wieder ein Netz wahrscheinlich.
Naja, unsere erste Folge wird wahrscheinlich nicht so lang werden, vielleicht ein paar Stunden nur. Ja,
vielleicht kann ich die irgendwo runterladen. über Satelliten. Irgendwie. Könnt ihr die auf einen GPS-Satelliten mit zur Ausstrahlung bringen oder so?
Das. Ja, genau. Das wird so berühmt werden, das Ding. Das wird auch auf allen Radio- und TV-Sendern dauerhaft laufen. Also.
Ja, okay. Dann habe ich ja keine Befürchtung. Gut, Arne. Ich werde jetzt mal in die Stadt gehen. Ich muss dringend was essen und meine Drohne wegbringen.
Ja. Du bist jetzt, vorhin hast du es gesagt, du bist ab welchem Datum nicht mehr da?
Ich bin 28. Am 28. legen wir mit dem Segelboot ab.
Ja. Und dann bist du erstmal 3 Wochen bis Bermuda unterwegs und dann weitere 15 Wochen bis
dann wieder Anfang Dezember. Weitere 3 Wochen bis Anfang Dezember, genau. Also so wie der Plan ist, also ich kenne die Route nicht, die wir fahren. Das muss ich mit den Jungs, ich treffe die morgen zum Glück, muss ich mit denen nochmal besprechen. Vielleicht hangeln wir uns auch noch ein bisschen weiter an der Ostküste runter von den USA, so dass ich vielleicht nochmal ab und zu noch Netz habe, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir nach Bermuda fahren und werde ich dann wieder ein Netz haben. Wahrscheinlich, hoffe ich. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie lange wir in Bermuda bleiben. Und von Bermuda fahren wir halt in die Karibik. Ich weiß gar nicht genau, zu welcher Insel gerade. Und da werde ich dann auch wieder. Und der Plan ist, glaube ich, am 2. Dezember irgendwann in der Karibik zu sein.
Okay.
Und wie das danach so weitergeht, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich irgendwie Mitte Dezember in Kalifornien sein muss. Ob ich jetzt aus der Karibik direkt in Kalifornien fliege oder ob ich da noch ein bisschen bleibe, mal gucken, weiß ich noch nicht. Und Kalifornien.
Hast du irgendwelche Verwandtschaft auch in Kalifornien, ne?
Genau, und da habe ich dann auch wieder gutes Netz. Da ist dann ein bisschen zur Ruhe kommen wieder. Also bei Verwandten halt irgendwie 2 Wochen bleiben und danach ein bisschen rundreisen und
so. Ja. Was wünscht man denn so Seglern? Ruhige See.
Machst du einen Schotbruch? Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel? Ja, sowas.
Okay. Sowas wünsche ich dir auch. Und ich wünsche dir natürlich, dass du für deine Reise die passenden Shorts dabei hast.
Die kann ich auch da vor Ort kaufen, glaube ich.
Auf Bermuda?
Ja, Bermuda-Shorts. Ja, klar. Ja. Nee, Bermuda-Shorts sind ja so ein bisschen quasi schicke Hose kurz geschnitten.
Genau, richtig.
Vielleicht kaufe ich mir eine da. Mal gucken. Habe ich jedenfalls nicht dabei. Ich habe Surfer-Shorts dabei.
Ja, okay. Geht vielleicht auch gerade noch durch.
Ja. Gut, Arne.
Ja, Holger, es war mir wie immer eine Freude. Vielen mir Dank auch. Für das Dasein. Ja,
danke für die Zeit, die du hast für mich.
Sehr gerne.
So habe ich mich so ein bisschen Verbindung nach Hamburg. Ich telefoniere ja mit meinen Eltern auch manchmal. Okay, bis denn dann.
Bis denn, ciao, ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hieristauch.net. Arnes weitere Produktion und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.